Osen Studio, der Podcast von Samuel Lohlager und Matthias Würsen. Osen News direkt auf dein Ohr.
Hallo Matthias.
Hallo Samuel, grüß dich.
Du, ich bin heute richtig gespannt, weil wir haben eine echt geile Folge im Petto. Wir haben jetzt eine Stunde Vorgespräch gemacht. Vielleicht auch für die Hörerinnen und Hörer mal ganz interessant, wie viel Arbeit hier drin steckt. Ja, und zum Glück haben wir auch noch einen kleinen Testlauf gemacht, weil sonst hätte ich mit dem falschen Mikrofon gesprochen. Und das wäre, glaube ich...
Ja, die Tücken der Technik, ne?
Ja, man lernt jedes Mal was Neues.
Aber das ist ja auch spannend, jedes Mal, wenn wir aufzeichnen, ist immer irgendetwas. Dieses Mal hast du das falsche Mikro, wir haben ja auch schon mal aufgezeichnet, eine halbe Stunde gesprochen und es ist nicht aufgenommen worden. Also irgendwas ist immer. Von daher, jetzt haben wir unseren technischen Fauxpas vor der Aufnahme gehabt und dann kann es jetzt losgehen und wir können das hier richtig smooth und clean durchziehen.
Ja, so langsam müssten wir auch echt alle Fehler durchhaben. Ich glaube, wenn wir so einen Podcast-Fehler-Checkbox-Bingo spielen würden, wir hätten auf alle Fälle bald gewonnen.
Ja, und es zeigt für mich auch, dass es so gut die Technik heute auch funktioniert. Wenn wir persönlich zusammenkommen, ist es eigentlich immer das Coolste. Aber ich meine, das ist leider Gottes nicht immer so einfach möglich.
Ja, deswegen auf Distanz. Zum Wohl, Matthias.
Wohl, Samuel.
Ja, letztes
Übrigens,
Mal
mir ist gerade was gekommen. Sorry, ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Also, wir trinken ja immer eingangs unseren Rum. Und da habe ich mir auch schon gedacht, das wäre doch hier so eine schöne Osen-Challenge, anhand des Schluckens oder des Googlens zu erkennen, was für eine Rumsorte das ist. Und es würde mich nicht wundern, wenn es irgendeine Person da draußen gibt, die das tatsächlich hinbekommen würde, weil ich jedes Mal fasziniert bin, was es für tolle neue Tools, Techniken und Methoden gibt, von denen man gar nicht wusste. Sorry, Spaß beiseite. Ich glaube, jetzt können wir langsam anfangen.
Ja, vielleicht wäre das auch etwas creepy, wenn das tatsächlich jemand auf dem Wege rausfindet.
Ja.
Gut, ja, letztes Mal hast du uns ein Tool vorgestellt, auf das du ganz gespannt warst, Microsoft Recall. Und auch der Autor von dem Artikel, auf den wir uns beziehen, also ja, Newsletter, die Hacks der Woche, Martin Haunschmidt, der hat das Tool nämlich auch aufgegriffen in seinem Beitrag und der hat da ganz andere Worte gefunden. Und ich fand das ganz, ganz schön, weil wir beide haben da ja eher so drauf geblickt aus der Osinter-Perspektive. Da haben wir ein Tool an der Hand, was uns Microsoft zur Verfügung stellt, mit dem es dann einfacher wird, unsere Arbeitsschritte zu dokumentieren und vielleicht auch mal nochmal im Nachgang Informationen zu finden. Und Martin Haunschmidt hat jetzt eher die Perspektive, wer holt sich denn so ein Ding auf den Rechner und vergleicht das dann mit einem Information Stealer. Also man holt sich quasi jetzt die Schadsoftware freiwillig auf den Rechner. Und er hat schon auch ein Stück weit recht, ne? Wenn da alles OCR gewandelt wird, Passwörter, sensible Daten vielleicht auch verarbeitet werden, dann birgt das eine enorme Gefahr. Und ja, vielleicht nochmal dazu, was sind denn Information Stealer? Das sind kleine Programme, die laufen lokal bei dir und die sammeln eben kleine Informationen, die wertvoll sein können. In aller Regel so Passwörter, irgendwelche Cookies, Token, Session-IDs und sonstiges, die dann eben von Kriminellen genutzt werden können, um so Zugang zu Webseiten, Profilen, Unternehmensnetzwerken und sonstigen zu bekommen. Und da fand ich es ganz interessant, einfach mal diese andere Perspektive reinzuholen und deswegen haben wir dieses Thema auch nochmal aufgegriffen. Willst du da noch was zu ergänzen?
Ja, ich glaube, grundsätzlich haben wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten, dass das, also ich persönlich finde es ein cooles Tool, wenn es mal ausgerollt wird, aber das passt nicht in jede Arbeitsumgebung. Also ich habe mehr Vertrauen in Microsoft, dass sie das vernünftig absichern, als in irgend so ein kleines Tool, irgendein Widget, irgendetwas, was so ein einzelner Programmierer geschrieben hat. Aber wenn ich in einer ganz sensiblen Arbeitsumgebung unterwegs bin, dann muss ich mir das auch zweimal überlegen, ob ich ein solches Tool einsetzen möchte. Und die Perspektive, die der Martin Haunschmidt da reinbringt und im Endeffekt das vergleicht mit einer Schadsoftware, ich teile die nicht ganz, weil ich doch glaube, dass da ein paar Sicherheitsmechanismen mehr vorhanden sind. Aber ich gebe ihm schon recht, dass es im Kern eigentlich das Gleiche macht. Also einfach Daten sammelt, irgendwo ablegt, in dem Fall eine SQL-Lite-Datenbank. Und Jetzt müssen wir halt darauf hoffen, dass die nicht irgendwie von bösen Akteuren ausgelesen werden kann, abgefischt werden kann. Also wie immer, wenn wir uns mit Tools, mit Programmen, ja, mit irgendwelchen Erweiterungen oder dergleichen beschäftigen, müssen wir eigentlich auch so eine eigene Risikoanalyse machen. Was kann denn passieren? Also wie sicher ist das denn? Was kann denn da abfließen? Also ja, sicherlich nicht für jeden etwas, das ist ganz klar.
Dann bleiben wir aber nochmal kurz bei diesen Information Stealern. Und zwar, was ja auch häufig mal Thema im Bereich oder was man noch so als OSINT verstehen kann, sind die sogenannten Information Stealer Logs. Das sind Dateien, die auf Servern liegen oder über ja, Leak-Seiten, Breach-Seiten geteilt werden und dann so zugänglich sind.
Und oder auch verkauft werden, muss man ja auch sagen.
Oder auch verkauft werden, genau. Kann man ja auch noch als öffentliche Daten verstehen, je nachdem, wie kostspielig das ist und wie exklusiv. Und in diesen Daten enthalten sich ja eben genau diese Zugangsdaten, Browser-History und sonstiges. Und jetzt ist die Firma Recorded Future auf die Idee gekommen. Wir schauen uns mal diese Logs von den Information-Stealern an und versuchen innerhalb dieser Logs Personen zu identifizieren, die in Foren aktiv sind, auf denen kinderpornografisches Material geteilt wird. Und da haben sie in den Logs, die sie untersucht haben, über 3000 individuelle Nutzer-Accounts identifizieren können, die in eben solchen Foren aktiv waren. Jetzt muss man natürlich verstehen, dass diese Foren in erster Linie über Anonymisierungsnetzwerke wie Tor oder I2P und sonstige angesteuert werden. Das heißt, über die Foren selbst haben da Strafverfolgungsbehörden oft wenig Aussicht auf Erfolg. Das Interessante ist jetzt natürlich, diese Logs stammen ja von den Geräten der Nutzer. Das heißt, da läuft eine kleine Schadsoftware im Hintergrund und da werden eben diese Zugangsdaten gesammelt und dann hochgeladen auf den Server oder zu dem Kriminellen, der das betreibt und der verkauft es dann weiter. Und wenn man jetzt diese Logs hat, dann kann man natürlich zum einen identifizieren, welche Person ist das in dem Forum, also wie heißt der Nutzer, hat ja aber auch noch die gesamten anderen Logs dieses Rechners und sieht dann, ja, der war auch auf der Webseite, der hat bei der Plattform den Login, hat vielleicht dann noch hier das E-Mail-Passwort oder das E-Mail-Konto und kann dann auf diesem Wege quasi von hinten das Pferd aufzäumen und so dann die Identität von diesen Personen herausfinden.
Ja, und ich glaube, in dem Report von Recorded Future haben sie das auch beispielhaft für zwei Leute gemacht, also konnten anhand dieser Stealer-Logs in Verbindung mit klassischem OSINT dann auch bei zwei Personen identifizieren, die sich in solchen Foren tummeln. Also hier auch, wir haben immer wieder die Diskussion, wie ethisch, moralisch ist es denn, wenn man sich mit gekauften Leak- und Reach-Datenbanken und Informationen beschäftigt. Und an das ist für mich ein ganz klarer Use Case, wo man den Weg durchaus gehen sollte, sollte sich diese Daten beschaffen und kann tatsächlich dann auch ein bisschen was damit anfangen. Man muss aber auch dazu sagen, je mehr sowas veröffentlicht wird, desto schwieriger ist das auch, weil das macht vielleicht die ein oder andere Person aufmerksam auf die Möglichkeiten, die da bestehen. Es ist ja auch so, wenn ich mich in gewissen Bereichen des Netzes bewege, zum Beispiel in Tor, in I2P oder so und bin in solchen Foren unterwegs, dann kann ich mir die Schadsoftware auch von dort holen. Das ist auch so mal die Gefahr, die besteht, also allgemein, auch diesen ganzen shady und fishy Seiten. Also ganz, ganz schwieriges Thema. Es ist gut, dass es diese Möglichkeit gibt, dass Recorded Future das recherchiert hat, dass das jetzt so publiziert wird, kann ja auch leider Gottes dazu führen, dass der ein oder andere aufgeschreckt ist und zusätzlich dann eine bessere OPSEC hat und ein bisschen mehr aufpasst.
Ja, das ist immer die Gefahr, umso mehr man natürlich veröffentlicht, umso mehr Methoden bekannt werden, umso größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass sich das Gegenüber darauf einstellt. Das Schöne ist natürlich, dass diese Information-Stealer meistens sowieso verborgen laufen und die Leute sowieso nicht wissen, dass das gerade auf ihrem Rechner ist. Von daher ist da meine Hoffnung, dass selbst durch die Veröffentlichung dann noch genügend Leute ja, identifiziert werden können. Ja, dann beim Identifizieren von Nutzern hilft das nächste Thema vielleicht nicht ganz so, aber wir sind auf ein Nutzer bei GitHub gestoßen, der hat eine ganze Reihe kleiner Python-Tools geschrieben, entwickelt. Und zwar handelt es sich dabei um kleine Tools, um innerhalb von einem sozialen Netzwerk einen User oder mehrere User zu monitoren und dann deren Aktivitäten in das Terminal gespielt zu bekommen, wenn er was Neues postet, wenn er irgendwas aktualisiert. Und den Link zu dem GitHub-Repository packen wir natürlich mit rein. Fanden wir aber einen ganz coolen Anwendungsfall, weil was es mittlerweile zuhauf gibt, sind natürlich Tools, die nach einem Username suchen können. Und die gibt's wie Sand an Meer. Da sind die Fähigkeiten mal ein bisschen besser, mal ein bisschen schlechter. Und manche haben mehr Features und unterscheiden sich häufig darin, wie viele Plattformen sie abgrasen und wie schnell sie sind und zuverlässig. Aber im Grunde ist das kein großer Mehrwert, weil theoretisch, wenn ich nach einer Person suchen will, zum einen gibt es mittlerweile genug Seiten, auf denen ich das abklären kann. Zum anderen kann ich dann auch einfach manuell suchen und das hält sich in Grenzen. Wenn ich jetzt aber eine Person über mehrere Profile tracken möchte, was sind da neue Aktivitäten, vielleicht auch so eine Verhaltensanalyse brauche, wann ist die Person aktiv, dann wird es schon aufwendiger, weil vielleicht auch nicht jede Plattform einem immer den Zeitstempel so ohne weiteres zur Verfügung stellt oder dieser nur über den Quelltext ausgelesen werden kann. Da ist sowas natürlich ein schönes Tool, eine schöne Hilfestellung, um da eben nachzuvollziehen, wann ist jemand aktiv und wann gibt es vielleicht auch was Neues.
Ich muss auch zugeben, ich habe es mir bisher nicht angeguckt, weil als du mir das rübergeschoben hast und hast Python gesagt, dann habe ich direkt abgeschaltet. Ich muss ja hier eine schöne, einfache, anklickbare Variante im Browser oder so haben. Aber grundsätzlich ist es cool, wenn man so Realtime-Tracking machen kann, weil gerade jetzt, wir haben auch Instagram zum Beispiel mit drin. Und ich habe mir jetzt nicht angeguckt, was dort von Instagram runtergezogen wird, aber viele der Informationen auf sozialen Medien sind ja flüchtig. Das fängt ja bei Stories an oder Reels oder was weiß ich, wie das alles heißt. Aber das kann ja auch sein, dass ein Post an einem Tag da ist und am nächsten Tag weg ist oder editiert ist. Und wenn man ein Monitoring hat, ein Echtzeitmonitoring, möglichst ein nicht-invasives, also dass man die Person nicht, dass man der nicht folgen muss oder nicht liken muss oder so, dann ist das gar nicht so schlecht. Und früher gab es das ja zum Beispiel auch für WhatsApp. Da gab es auch Tools, wo man dann Nummern hochladen konnte, ohne WhatsApp-Account zu haben und konnte nachvollziehen, wie jemand bei WhatsApp online ist und wie sich der Status ändert und solche Geschichten. Und das war an dem einen oder anderen Ermittlungsfall tatsächlich hilfreich. Was ich aber bei diesen Tools, die du jetzt da geteilt hast, auch wieder ganz interessant finde, da ist auch Last.fm mit drin und Spotify. Yeah. Und ich glaube, das haben wir schon ein paar Mal gehabt. Ich habe bis heute noch keinen Fall gehabt, noch keinen Use Case, wo ich relevante Daten aus Spotify rausgezogen hätte. Also das gibt's bei ganz vielen Plattformen, so wir finden das Spotify-Profil. Und ich denke mir halt immer, so what? Der hört halt Musik. Vielleicht mag er Metal, vielleicht mag er das. Aber es ist echt schwierig. Also ich kann mir vorstellen, dass es da was gibt, was quasi einen nachrichtendienstlichen Mehrwert hat, also ein Intelligence Value. Aber es ist echt, echt schwierig. Und somit ist das für mich wieder so ein bisschen Proof of Concept. Nice to have. Aber 99% der Leute werden es nicht brauchen. Aber Realtime-Monitoring, wenn wir das jetzt noch auf ein paar andere Plattformen übertragen könnten, und zwar nicht invasiv, spricht nicht, dass ich auf der Plattform unterwegs sein muss, da wäre ich schon ein großer Fan von.
Ja, du hast es ja eben gesagt, du bist kein Freund von Python-Skripten, die du ausführen musst. Dann würde das nächste Tool, was wir hier auf der Liste haben, wahrscheinlich ganz gut gefallen. Und zwar der Deleted Tweet Finder, entwickelt von Henk van S. Was sagst du denn dazu?
Mag ich nicht. Auch ganz einfach erklärt. Das ist ein Tool, was nichts anderes macht, als Informationen in Suchmaschinen abfragen. Und das kann ich auch selber. Also das Tool hat eigentlich den Sinn und Zweck, dass man nach gelöschten Tweets sucht, die dann vielleicht in Suchmaschinen oder Archiven archiviert sind. Und da stelle ich mir immer die Frage, wieso muss ich jetzt eine extra Webseite dafür haben, die mir sagt, ich kann auf Google, Bing und in der Wayback Machine eine URL eingeben, wenn ich doch direkt zu dieser Webseite gehen kann und kann die URL dort eingeben mit vielleicht einem Operator wie Cache-Doppelpunkt oder so. Es funktioniert nicht immer bei Google, aber manchmal schon. Und dann spare ich mir diesen Zwischenschritt. Weil Punkt 1, jetzt kennen wir Henk van S. Und wissen, wie er tickt. Aber das kann ja auch durchaus sein, dass das ein Tool ist von jemandem, der nicht ganz so vertrauenswürdig ist. Also muss ich da erstmal wieder prüfen, was packe ich in das Tool rein und was wird damit gemacht. Und andererseits, so eine wirkliche Arbeitserleichterung ist das nicht, weil der macht ja auch nur einen neuen Tab auf von der Seite. Und das jetzt in dem einen einzutippen oder im anderen einzutippen, ist für mich gehopst wie gesprungen. Und ich würde auch nicht hingehen und mir das alles auf einen Schlag aufrufen lassen, denn ich kann ja sowieso immer nur einen Tab sichten und arbeite mich von Tab zu Tab nach vorne im Browser. Also ich finde das ganz nett, aber meine persönliche Meinung ist, wer so ein Tool braucht, der sollte sich nochmal überlegen, ob er in dem Job richtig ist. Denn das kann ich auch alles sehr, sehr einfach manuell machen. Also kein Benefit, obwohl es so eine einfache Variante ist, ohne Python oder sonst was in der Richtung.
Ja, ich bin da komplett bei dir. Ich sehe das ganz genauso. Der Punkt ist ja auch, das ist vielleicht eine nette Gedankenstütze, so, ah ja, daran könnte ich auch noch denken. Aber wie du es schon sagst, ne, wenn man ein bisschen OSINT-Erfahrung hat, dann hat man das sowieso schon. Und sonst googelt man auch einfach nochmal, was gibt's vielleicht noch für Möglichkeiten. Und tatsächlich war es in meinem Test dann sogar so, dass der Google Cache über das Tool nicht funktioniert hat. Über die normale Google-Suche, über den Operator Cache Doppelpunkt und dann die URL hat es dann aber funktioniert. Und das zeigt mir auch wieder, wenn ich mich auf so ein Tool und wenn es noch so einfach gestaltet ist, verlasse, dann entgehen mir vielleicht Ergebnisse, die bei der Primärquelle noch vorhanden sind. Und das wäre fatal, wenn ich mich darauf verlasse, naja, ich habe das Tool, da werden 5 Seiten auf einmal abgefragt, ich klicke los, öffne mir alle Tabs, gehe dann die Tabs nach und nach durch und dann sage ich, naja, war nichts dabei. Wenn ich es direkt händig gemacht hätte, hätte ich vielleicht die Ergebnisse gefunden. Und das ist für mich auch wieder so ein Paradebeispiel dafür, man muss sich einfach mit den Sachen auseinandersetzen.
Ich kann mich auch an eine Diskussion mit einem Bekannten in der Vergangenheit erinnern. Da ging es zum Beispiel um so Reverse Image Search Extensions für die Browser, wo man dann halt einfach einen Rechtsklick auf ein Bild macht und kann dieses Bild dann zu allen Rückwärtsbildsuchen rüberschicken. Bing, Yandex, Google, Baidu, TinEye und was weiß ich, was es noch alles gab. Und dann gab es so eine Funktion, wo man dann sagen konnte, mach mir mal alles auf. Ich habe das nie verstanden. Es machte für mich keinen Sinn, weil ich muss ja die Ergebnisse trotzdem individuell jeweils in diesem Tab mir angucken und wusste nicht, wieso soll ich jetzt meinen Browser zumüllen mit 5 bis 10 Tabs, die zusätzlich auf sind, die auch im Endeffekt irgendwo Speicher fressen, bei Chrome das Ganze noch langsamer machen, wenn ich sowieso nachher den Schritt habe, in jede Suche reinzugehen und mir dann die Ergebnisse tatsächlich so anzugucken. Dann hat dann der Bekannte von mir gesagt, ja, aber das ist ja ganz toll, wenn man etwas automatisieren möchte. Und genau mit diesem Beispiel sagte ich, ja, ich kann dein Ausgangspunkt verstehen. Du hast ein Bild und du schickst das quasi zu den Suchmaschinen und fragst dort quasi an und lässt das alles dann quasi zurückmelden. Aber lädt der dann alle Bildergebnisse runter von jeder Suchmaschine? Nein, natürlich nicht. Das wird ja nicht stattfinden. Und wir wissen ja auch selber, gerade bei Suchen in Suchmaschinen, ich mache die gleiche Suche 3-mal und habe 4 verschiedene Ergebnisse. Also von daher bin ich immer erpicht, mir das wirklich im Original anzugucken. Und da sind wir wieder bei dem, was wir schon ganz häufig besprochen haben, Unterschied zwischen Primär- und Sekundärquelle. Und eine Primärquelle kann in dem Fall einfach Google sein. Und sobald ich das ansteuere von einer anderen Stelle, dann habe ich vielleicht die Ergebnisse etwas manipuliert. Und da es ja jetzt kein Hexenwerk ist und selbst ich als Nicht-ITler das hinbekomme, wüsste ich nicht, was ich da für einen großen Benefit habe, wenn ich so eine Extension nutze oder diesen Deleted Tweet Finder.
Ja. Mit den Sachen auseinandersetzen ist ja so ein bisschen die Essenz aus diesem Tool. Und ich bin letzten Monat über einen Beitrag gestoßen. Da ging es darum, die Google-Ergebnisse über die URL zu manipulieren. Und tatsächlich kam das dann jetzt in der letzten Zeit relativ häufig auch in verschiedenen Plattformen zum Sprechen, denn da haben die Leute geteilt, ja, es gibt diesen URL-Parameter UDM 14, also UDM ist gleich 14. Dadurch kriegt ihr Suchergebnisse ohne AI-Ergebnisse, also klassische Web-Ergebnisse, so wie Google früher war. Und tatsächlich hat das bei mir die Neugierde geweckt und ich habe mich mal mit diesen ganzen Google-Such Parametern auseinandergesetzt und da gibt's eben diesen einen UDM und da mit verschiedenen Zahlenwerten dann einfach auch experimentiert, was kriege ich dann für Ergebnisse, auch mal die Suchtools aktiviert, deaktiviert und einfach mal rumgespielt. Wie du immer so schön sagst, click on shit. Einfach mal überall draufgeklickt, alles mal ausprobiert. Und wahrscheinlich werde ich dazu auch nochmal irgendwo einen Artikel schreiben, wenn ich die Zeit so finde. Aber ich fand es tatsächlich ganz interessant, weil man darüber wirklich auch nochmal Google ganz präzise steuern kann. Ich bin dann auch irgendwann sogar bei der Recherche drauf gestoßen, dass es neben diesem UDM auch noch weitere Parameter gibt, die für so eine OSINT-Recherche ganz interessant sein könnten. TBM zum Beispiel, wo man direkt dann zu einer Bildersuche kommen kann oder Patentsuche. Und aber auch TBS, wo man dann sich alle Suchergebnisse der letzten Minute oder einer bestimmten Zeitraum eingrenzen kann. Und dann wird es natürlich wieder interessant, wenn ich in so einer Echtzeitlage bin, bei der ich top aktuelle Ergebnisse suchen will, wo ich die aktuellsten Ergebnisse zu meiner Lage möchte, was gerade von Google indexiert wurde. Und da ist das dann extrem mächtig.
Ich finde, insgesamt wird viel zu wenig Augenmerk auf URLs gelegt. Mhm. Bei Google ist es ja eine schöne, oder bei Suchmaschinen allgemein, bleiben wir nicht bei Google, ist es eine Web-Oberfläche und ich tippe was ein und dann passiert was. Aber im Hintergrund ist es ja relativ stumpf. Da wird einfach eine URL generiert mit gewissen Suchkriterien. Und das ist das Ergebnis, was mir dann angezeigt wird. Und ich schaue mir eigentlich bei jeder Recherche, wenn ich irgendwas Relevantes gefunden habe, immer die URL an und versuche dann mit meinen laienhaften Erkenntnissen herauszufinden, was bedeuten denn diese ganzen Werte. Und so wie du es beschrieben hast, ob das jetzt bei Google ist mit diesem UDM-Wert oder dem TBM-Wert oder TBS-Wert, da kann man mit rumspielen und kann Sachen herausfinden. Oder wo ich es in der Vergangenheit häufig genutzt habe, ist zum Beispiel auch, um höher auflösende Versionen von Bildern zu finden. Wenn ich da eine URL habe und da steht irgendwo, keine Ahnung, kryptische Zahl und JPEG und irgendwo dazwischen 150 mal 150, dann gehe ich halt hin und mache 1200 mal 1200 raus und dann hast du ein größeres Bild. Oder man hat dann irgendwelche URLs, wo, keine Ahnung, ein Underscore 1 steht. Und dann denke ich mir halt immer, ja gut, wo ein Underscore 1 steht, ist aber bestimmt eine 2. Und komme dann vielleicht zu einer komplett neuen Webseite, die vielleicht gar nicht so durch eine Suche erfasst ist. Also gerade dieses Thema URL-Manipulation ist wahnsinnig spannend, weil man da auch kein ITler sein muss, kein absoluter Crack, um da mit ja kleinen Tweaks und Änderungen zu ganz, ganz neuen Informationen zu kommen.
Absolut. Ja, dann kommen wir zu einem Beitrag von Malteo, der mich persönlich ganz schön aufgeregt hat. Das habe ich auch über Social Media kundgetan. Der Hintergrund, warum mich das so aufgeregt hat, ist, weil Malteo den Post abgesetzt hat, so nach dem Motto, ja, Strafverfolgungsbehörden, Polizeien brauchen keine Leute mehr einzustellen, die OSINT machen. Und dann, hier ist unser Tool, das löst eure Probleme. Und ich finde das so eine gefährliche Aussage, weil ich weiß, wie viele Leute in den Behörden dafür kämpfen, dass man ausreichend Personal bekommt, dass man vernünftige Ausbildung für die Leute kriegt, dass die geschult werden, dass die weitergebildet werden, dass die überhaupt mal OSINT betreiben können, weil im Moment ist das ein Flickenteppich, auf gut Deutsch gesagt, der nur davon lebt, dass es einzelne Leute gibt, einzelne Leuchtturmprojekte, einzelne Koryphäen innerhalb der Behörden, die sich da stark für machen, die neben ihrer Arbeit sich meistens noch weiterbilden und einfach Bock auf das Thema haben. Und es fehlt an diesem grundsätzlichen, organisationsgetriebenen Willen. Wir bilden jetzt Leute aus, wir stellen Leute ein, die OSINT machen. Und da haben wir uns letztes Jahr schon drüber unterhalten, was braucht es für Leute, um OSINTer zu werden. Und bei Behörden ist ja immer noch dieser Irrglaube, ich brauche einen ITler, um gute OSINT-Skills zu bekommen. Natürlich gibt's Top-ITler, die super OSINT betreiben, aber es gibt genauso Leute, die haben überhaupt kein IT-Verständnis oder Leute wie dich, die bei Python eher kalte Füße kriegen und nach einem anderen Tool Ausschau halten. Aber was ich damit einfach sagen will, ist, solche Anbieter, die sich dann hinstellen und sagen, ja, hier hört auf, Leute einzustellen, hier ist unsere Lösung. Und ich habe schon das auch so ein bisschen angegriffen auf Social Media und gesagt, ihr seid hier so eine One-Click-Solution. Die Leute geben euch irgendwas, verstehen die Ergebnisse gar nicht. Und dann kommt nur zurück, naja, wir finden auch OSINT-Ausbildung wichtig und so war das ja alles gar nicht gemeint. Finde ich einfach super gefährlich.
Ich habe mir tatsächlich die Mühe gemacht und habe dieses Jahr mir so ziemlich jeden großen OSINT-Anbieter mit der Plattform angeguckt und bin dann zum Ergebnis gekommen, ist alles nix, bringt nix für meinen Use Case. Es mag welche geben, die da ganz gut sind, aber ich hatte in den meisten Fällen viel zu viele False Positives. Ich wurde überfrachtet mit Informationen. Ich habe nicht die Informationen in der Primärquelle gesehen oder in der Umgebung, wo sie eigentlich herstammt. Wenn ich zum Beispiel eine Person mir angucke, dann ist es vielleicht wichtig zu sehen, wie ist denn das Facebook-Profil aufgebaut? Wie sind die Posts chronologisch? Wie ist der Zusammenhang zwischen den Posts, um so ein bisschen ein Gefühl für die Person zu kriegen? Und das machen die alle nicht. Und habe dann für mich festgestellt, brauche ich nicht, will ich nicht, bringt mich auch nicht weiter. Und schlussendlich, wenn ich einem absoluten Laien so ein Tool vorsetze, dann wird das noch viel schlimmer, weil er gar nicht versteht, wo kommt das her, wie muss ich mit diesen Daten umgehen. Und diese ganzen Tools, die sind eigentlich nur gut in den Händen von OSINT-Profis. Egal wie einsteigerfreundlich es beworben wird, du musst absoluter Profi sein und dann kannst du so ein Tool als Unterstützung nutzen, weil es durchaus welche gibt, die Daten von Quellen erheben, wo du nicht einfach rankommst. Und das ist für mich die Gefahr, wenn du halt so einen Post hast, der dann raushaut von einer sehr großen, renommierten Firma. Und die machen ja auch gute Produkte, muss man ja auch sagen, zu ihrer Ehrenrettung, aber die dann hingehen und sagen, brauchst nicht mehr Personal, kaufst unser Tool. Und dann hast du halt dann Leute sitzen, die vielleicht nicht ganz diese Expertise haben. Und wenn es darum geht, das Budget zu stellen für einen, keine Ahnung, Polizeioberkommissar, was wird denn der gehaltstechnisch in Summe alles haben? 100.000 Euro mehr, ich weiß es nicht, mit Nebenkosten oder so, keine Ahnung. Oder ich habe halt ein Tool, was mich 10.000 Euro im Jahr kostet. Dann fängt der Controller an zu rechnen und sagt, ja, puh, da können wir ja 10 Tool-Accounts kaufen für eine Stelle. Und sowas ist wahnsinnig gefährlich und deswegen konnte ich deinen Frust verstehen und habe auch so innerlich ein bisschen gefeiert, wo du das rausgehauen hast, weil du hast das ausgesprochen, was mir schon lange auf der Seele lag und vielen anderen auch. Und ich meine, ich stelle ja auch heute fest, irgendwie haben wir heute ja Redebedarf in Richtung ja Eskalation gegenüber dem ein oder anderen Thema und ein bisschen Dampf ablassen. Aber ich meine, das muss ja auch mal sein. Und das ganz Interessante ist, um das so ein bisschen abzuschließen, wenn wir gerade bei Maltego sind, dann machen wir halt ein bisschen Maltego-Bashing. Das habe ich vor kurzem auch gesehen, dass die dann jetzt dann eine Schulung anbieten, 2 Tage an ihrem Tool für 3.000 Tacken, wo ich mir auch gedacht habe, wenn du nur an dem Tool schulst und 2 Tage sind ja eh schon relativ kurz, dann ist der Preis hochgegriffen. Das heißt, die müssten Leute schon vorher Ahnung haben, aber verkauft das nicht als, das ist die OSINT-Schulung und ganz toll. Und schlussendlich für das Geld kriegst du ja auch noch nicht mal den Zugang fürs Tool. Das musst du ja darüber hinaus kaufen. Also das fand ich alles insgesamt sehr, sehr spannend. Die letzten ja 2 Wochen in die Diskussion in der Richtung, weil es meines Erachtens sehr gefährlich ist, wenn das Leute lesen, die nicht ganz so versiert sind. Und die fallen dann auf so ein ja Marketing-Bullshit drauf rein.
Ja, total. Und es gibt ja dieses wunderbare Sprichwort, a fool with a tool is still a fool. Und das trifft's halt ganz genau. Und da sehe ich auch die Gefahr, wenn du so jemandem diesen Zugang gibst. Und Maltego, gerade das Data Pass ist tatsächlich ganz interessant. Und dann kriegt er da Suchergebnisse, weiß aber nicht, wie er die zu interpretieren hat und fängt dann an, irgendwelche polizeilichen Maßnahmen loszutreten. Ich kann mir da ganz schreckliche Szenarien ausmalen und das will ich einfach nicht.
Du, ich kenne auch ganz schreckliche Szenarien, weil zum Beispiel da einfach Namensverwechslungen waren. Also gerade wenn es um Namen geht, wenn wir jetzt keine festen Kriterien haben, wie eine E-Mail-Adresse, eine Telefonnummer, eine IP-Adresse oder so, Namen sind Schall und Rauch, da haben wir uns auch schon drüber unterhalten. So, und dann tippe ich das irgendwo ein und ich kriege dann halt Ergebnisse und dann muss ich in der Lage sein, diese auch auszuwerten und das herauszufinden. Was mich tatsächlich zu einem Thema bringt, was wir eigentlich erst nachher besprechen wollten, aber jetzt gerade gut reinpasst. Samuel, du hast ja auch einen Artikel geteilt, wo es um das Thema Abschiebungen geht. Und jetzt ist das ja nicht das Thema für unseren Podcast und wir wollen uns ja gar nicht mit dem Politischen, was dahinter steckt, beschäftigen. Aber in diesem Artikel, und jetzt muss ich mal zitieren, ging es jetzt darum, dass ganz viele Personen ohne geklärte Identität sich in einem Bundesland aufhalten und dieses Bundesland, das ist jetzt in dem Fall Bayern, weigert sich da OSINT einzusetzen, so steht es im Artikel, um die Identität festzustellen und dann steht aber auch drin, Bundesländer wie Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg nutzen erfolgreich OSINT zur Identitätsfeststellung. So, erstmal bin ich dann hingegangen und habe mir das mal in der Originalquelle angeguckt, sprich in dem Fall auf der Webseite des, was war es nochmal, Landesamt für Jetzt habe ich schon wieder vergessen, dass Bayern Migration und so weiter in Bayern, die sehr wohl sagen, zur Identitätsfeststellung und bei Passverfahren nutzen sie OSINT. Und dann habe ich wieder mal überlegt, ist das gut, ist das schlecht, was bringt uns das? Und dann bin ich ein bisschen böse geworden, weil ich weiß, dass teilweise diese OSINT-Skills einfach nicht vorhanden sind. Punkt. Und auch mit Tools wird das nicht möglich sein. Und gerade in dem Bereich, wenn du es mit Menschen zu tun hast, wo du versuchst, Identitäten festzustellen, vor allem dann auch über Social Media, weil da gibt's ja viel über Menschen, dann ist das Allerwichtigste die interkulturelle Kompetenz. Also, dass ich verstehe, wie denn der kulturelle Background von den Personen ist, die ich recherchiere. Und da muss ich ganz ehrlich meine Zweifel aussprechen, ob wir in der deutschen Behördenlandschaft die Möglichkeit haben, mit OSINT, mit versierten Mitarbeitern, die das können und zusätzlich die interkulturelle Kompetenz haben, das dann in Masse herauszufinden. Also fand ich eine sehr gewagte Aussage, dass man das dazu nutzen kann. Einfach platt ist ein simples Beispiel. Ich weiß, dass Menschen aus dem arabischen Kulturraum oder zentralasiatischen Kulturraum, wie zum Beispiel Afghanistan, da gibt es viele Bereiche, die kennen keine Nachnamen. Die haben eine Namensgebung, Namenskonventionen, die sind uns völlig fremd. Und jetzt frage ich dich, Samuel, wie gehst du denn da auf die Suche auf Facebook? Ja, wenn irgendeiner, keine Ahnung, Haji Abdullah Azim heißt, erstmal müsstest du ja das in Würmchenschrift, also Arabisch schreiben, um den zu finden. Und ich stelle mir gerade vor, wie da irgendeiner sitzt und tippt das halt genauso auf Facebook ein und findet vielleicht 20 Treffer und sagt, das kann ja gar nicht die Person sein, das passt ja alles nicht. Also das würde mich tatsächlich interessieren. Vielleicht haben wir den einen oder anderen Zuhörer oder eine Zuhörerin, die sich da ein bisschen mehr mit auskennt, weil viel dazu gibt's in der Öffentlichkeit nicht. Aber das wäre so ein Ding, wo es vielleicht wirklich sehr, sehr gefährliches Terrain ist, mit einem gefährlichen Halbwissen hier voranzugehen.
Ich glaube tatsächlich, man muss das so ein bisschen differenzieren. Ich weiß nämlich, dass es durchaus auch genau diese Beamten oder Tarifangestellten gibt, die eben über Landeskenntnisse verfügen. Ich gebe dir aber auch durchaus recht, dass da die Gefahr besteht, dass da jemand ohne diese Kenntnisse versucht zu recherchieren. Und selbst ich weiß, dass ich Recherchen zu Personen außerhalb, ich würde jetzt mal sagen, westlicher Länder mir extrem schwer tun würde. Und selbst bei anderen Kulturen, wenn wir so mit dieser Idee losziehen, das ist ein Name, den habe ich noch nie gehört in meinem ganzen Leben, der ist total außergewöhnlich. Und dann googelst du den und stellst fest, das ist quasi Max Müller oder Harald Schmidt im Deutschen. Also jeder Dritte heißt so. Und dann stellst du auch fest, wir müssen ja gar nicht so weit gehen, selbst im Spanischen hast du Kombinationen aus Namen, die immer wieder unterschiedlich genutzt werden, gerade in Social Media. Und da muss man einfach dann sich offen auch eingestehen, da finde ich dann mit einem bloßen Namen die Person nicht. Also natürlich kann ich den Glückstreffer haben und die Nadel im Heuhaufen finden, aber die Wahrscheinlichkeit dafür ist schon verdammt gering.
Ja, jetzt haben wir ja wieder anhand von ein paar Beispielen ein bisschen Dampf abgelassen und so langsam kommt mir die Idee für einen Titel dieser Folge. Aber kommen wir mal wieder zu positiven Sachen, wo wir wirklich beide drauf geguckt haben und haben gesagt, das ist echt ein cooles Ding. Das ist ein schönes Beispiel, was wir hier auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitteilen wollen. Und da hattest du vom Ben Heubel einen LinkedIn-Post rausgesucht, wo er sich so ein bisschen mit dem Thema Shipspotting, also das Tracking von Schiffen, beschäftigt hat.
Genau, der hat nämlich zum einen ein paar Bilder und dann auch einen Link auf einen Twitter-Account geteilt, der dir, glaube ich, sogar ein Begriff war. Und da ging es dann einfach darum, dass er eine Yacht gefunden hat, die einem russischen Oligarchen gehört hat und jetzt unter einer neuen Flagge von Sierra Leone am Bosporus gesichtet wurde und dann hat man das Ganze noch verifiziert und dann ein paar schöne Bilder und eben auch die Fahrtroute von diesem Schiff nachvollzogen.
Und das Schöne an diesem kleinen Post von Ben ist, weil es wieder auch zeigt, dass OSINT am Rechner sitzend und recherchieren nicht alles ist. Also da gibt es tatsächlich einen Twitter-Account, dem bin ich früher auch gefolgt, als ich noch auf Twitter unterwegs war. Der Jürg Ischig, der ist leidenschaftlicher Schiffspotter, sitzt am Bosporus und guckt sich das auch alles osetechnisch an, also welches Schiff ist auf dem Weg dadurch. Und wenn es irgendwas ist, was ihn interessiert, dann schnappt er sich seine Kamera, setzt sich am Bosporus hin und fotografiert das. Und das ist ein sehr banales, aber schönes Beispiel, um zu zeigen, ja, ich kann jetzt den Daten trauen, wie sie im Netz sind, aber ich kann ja auch mal rausgehen, andere Beschaffungsarten nutzen, in dem Fall, wie er es gemacht hat, mit einer Kamera einfach irgendwo sitzend, um das zu verifizieren oder zusätzliche Erkenntnisse zu liefern. Und auch wenn das eine kleine Randnotiz war in dieser gesamten Meldung von Ben, fand ich das doch sehr spannend, weil es wirklich auch zeigt, dass wir eigentlich im Bereich Intelligence ja intradisziplinär oder multidisziplinär unterwegs sein müssen.
Das Spannende finde ich ja auch dieses ganze Phänomen von Spottern. Also sei es jetzt Schiffspotter, Autospotter, Flugzeugspotter. Also es scheinen sich ja in Menschen scheint ja etwas zu liegen, dass wir gerne Sachen beobachten und das mit der Welt teilen. Und das ist natürlich aus so dieser Osinter-Perspektive eine Goldgrube, weil jeder Spotter tut uns den Gefallen, dass er ein Foto von diesem Fahrzeug, dem Schiff oder was auch immer teilt, meistens auch mit vielen Metainformationen, wann, wo, welche Richtung und das dann kombiniert mit anderen Daten, wie jetzt so ein Marine Tracker, wo man dann eben die Fahrtroute hat, das ist schon viel wert.
Jetzt, wo du es angesprochen hast mit Spotter, tatsächlich nichts OSINT-mäßiges, aber ich kann mich entsinnen, als Kind bin ich mit meinem Großvater immer durch den Wald gezogen und habe Vögel gespottet. Das haben wir damals nicht fotografiert, aber dann gab es ein kleines Notizbuch. Dann hat er sich das alles aufgeschrieben, wann er was gesehen hat. Wir hatten auch so ein Kompendium, wo die verschiedenen Vogelarten drin waren. Jetzt überlege ich, das war ja auch schon so ein bisschen Intelligence-Arbeit, so wie wir es gerade eben beschrieben haben. Und ganz interessant, und deswegen komme ich drauf, weil ich auch mal eine Webseite gesehen hatte, die auch sowas Ähnliches gemacht hat, also Vogelspotting. Und ich meine, in einer Geolocation-Challenge, die mal auf Twitter war von QuizTime, kam das auch mal vor, dass jemand dann irgendwie einen Vogel in einem Bild erkannt hat und hat sich dann auf die Suche gemacht, was ist denn das für ein Vogel und wo ist dieser Vogel denn grundsätzlich heimisch? Und da gibt's auch Webseiten mit solchen Informationen. Also
war das
wieder spannend, was es alles gibt.
War das dieser Adler? Das war irgend so eine Adlerart, stimmt's?
Ich weiß es gar nicht mehr. Also in der Masse der oder Flut der Informationen ist das untergegangen. Aber ja, könnte sein.
Ich erinnere mich, glaube ich, dunkel. Das war so ein Bild von einem recht kahlen Baum mit einem Adler oder Geiernest und da war das drin. Aber das finde ich ja immer wieder das Faszinierende, dass du in so viele neue Welten Einblick erlangst mit unserem Thema OSINT. Oder ich denke auch immer gerne an den Vortrag vom Oliver Klein bei der GosenCon zurück, wo er dann eben zeigt, ja, wir waren auf den Spuren von Attila Hildmann und dann haben wir uns die Pflanzen angeguckt und ach übrigens, hier gibt es BlendNet, da kannst du ein Foto hochladen und dann sagt es dir, das könnte die Pflanze oder die Pflanze sein. Und das ist das Spannende an OSINT.
Wo du gerade beim Vortrag vom Olli bist, was auch immer ganz witzig ist, ist, wenn man sich einfach mal anguckt, wie werden solche Methoden, solche Tools denn anderen Menschen nahegebracht. Und klar gibt's Schulungen, wo man einfach sagt, hier klicke hier hin, klicke dahin und dann passiert dann etwas. Und was der Olli in seinem Vortrag damals ja auch schön gemacht hat, der hatte eine gute Storyline und hat das schön rübergebracht. Und das ist so ein bisschen eine Überleitung zu dem nächsten Artikel, den wir ansprechen wollen, weil ich finde es halt immer wichtig, wenn ich eine Erkenntnis teile, eine Methode teile, dass ich die den Leuten anhand eines praktischen Beispiels näher bringe. Und dann soll sich das aber auch ja interessant durchlesen und auch kurz, knapp und prägnant sein. Und dann hattest du ja was rausgekramt, wo der Betreff im Endeffekt nichtssagend war, aber sich ein ganz toller Artikel dahinter verbunden hat. Das war dieser Virtual Tourism.
Ja, ich bin über diesen Artikel gestolpert und der Titel ist wirklich komplett nichtssagend. Ich habe dann aber trotzdem mal reingelesen und war dann fasziniert. Man muss dazu sagen, ich habe den Artikel wenige Tage, nachdem wir unseren GeoInt-Workshop in Köln abgehalten haben, gefunden. Und der hat sich so ein bisschen gelesen, als wäre das einer unserer Teilnehmer gewesen, zumindest von den ganzen Themen, die da angeschnitten wurden. Und du hast recht, es ist eine ziemlich coole Story. Er nimmt nämlich so hypothetisch an, du bist jetzt Student und du gehst in eine neue Stadt, an eine Universität und ja, jetzt willst du einfach mal schauen, wie sieht's denn da aus, wie sieht der Campus aus, was gibt's da für Wohnmöglichkeiten und so weiter und so fort. Und dann geht er da wirklich Schritt vor Schritt anhand von Google Maps, zeigt er so die ganzen Möglichkeiten, geht dann weiter drauf ein, was kannst du da noch mit einblenden, bis dann hin zu sogar Rezensionen von einem Café, was da in der Nähe von einem Campus ist, wo er dann auch so diesen Gedankengang teilt, naja, Studenten werden wahrscheinlich zum Lernen irgendwo in ein Café gehen, also wird das bestimmt von vielen Studenten aufgesucht werden. Und das hat er wirklich genial gemacht, wirklich lesenswerter Artikel, der sehr anschaulich so einige Themen oder einige Möglichkeiten von Google Maps einfach schön darstellt. Und du hast das so schön gesagt, ne? Er zeigt natürlich nicht alles, aber er hat eine klare Linie, er hat einen roten Faden, eine schöne Story. Und manchmal liegt eben in der Kürze die Würze.
Wie gesagt, Storytelling bei Berichterstattung ganz, ganz, ganz wichtig. Ja, ich kenne es von mir selbst, aber auch in der Vergangenheit der beruflichen zuhauf, dass man sich als Experte einfach mal überbordend auslässt über sein eigenes Thema und dabei gar nicht vergisst, dass das Zielpublikum nicht zu tief drin steckt. Und somit ist es dann wichtig, kurz, knapp und prägnant zu sein und am besten mit einer schönen Geschichte kombiniert und dann erreicht man die Leute. Aber schöne Geschichten, das bringt uns ja mal wieder zurück zum Ben von der SZ, weil sie da auch wieder auf die Suche gegangen sind nach Informationen aus Russland.
Genau, der Artikel ist betitelt mit Putin gehen die Panzer aus, also ein deutlich schlagfertigerer Titel als gerade eben der Artikel. Was die SZ da gemacht hat, ist mittels Satellitenbildern sich mal angeschaut, wie sieht's denn in den Militärbasen von Russland aus, wie viel Panzer sind da noch verfügbar und das dann mal hochgerechnet. Und dir ist dabei auch was ganz Schönes aufgefallen, dass sie in dem Artikel eben beschrieben haben, sie haben das nicht nur händisch gemacht, sondern sie haben dafür noch ein Tool benutzt.
Ja, in dem Fall sind die hingegangen, nachdem sie ja Militärliegenschaften, Depots identifiziert hatten, haben Sattbilder dazu bekommen und anstelle des händischen Nachzählens dieser ganzen Panzer, die da rumstanden, haben sie eine KI eingesetzt, die speziell dafür getrainiert wurde. Und das finde ich jetzt wieder relativ cool, dass wir hier so GeoInt haben plus neue Möglichkeiten mit KI, damit man halt nicht da sitzen muss und muss das alles händisch machen. Und das ist durchaus dann eine Zeitersparnis zum einen, aber kann vielleicht auch in dem einen oder anderen Fall etwas zuverlässiger funktionieren, wenn ich eine KI antrainiert habe, weil sonst müsste man ja jemanden haben, der sich mit Panzern sehr gut auskennt. Fand ich ein cooles kleines Beispiel, wirklich so ein Detail aus dem Artikel, der sehr gut ist insgesamt, wo ich aber gesagt habe, das ist doch mal ein schöner Use Case für KI, weil wir wissen ja alle, dass momentan ja alles mit KI betitelt wird. Und vieles, was mit KI betitelt wird, hat vielleicht keinen Mehrwert, ist vielleicht auch gar keine KI in dem Fall. Und dann hat es mich mal wieder gefreut, sowas zu sehen, wie es in einem Intelligence-Prozess auch sinnvoll eingesetzt wird und nicht einfach nur so ein Marketing-Phrase ist.
Genau, das fand ich nämlich auch super, dass nicht über das Ganze jetzt KI gestülpt wurde, sondern KI ist hier wirklich genau für den Part eingesetzt worden, für den es eben Sinn macht, für eine kleine Aufgabe, die ansonsten sehr zeitaufwendig wäre und die wunderbar automatisiert werden kann. Also sehr schön geschrieben, leider hinter einer Paywall, aber wie so oft guter Journalismus kostet. Hier auf alle Fälle ein großes Lob an das Team von der SZ und Ben Heubel, die ja auch in der OSINT Community relativ aktiv sind.
Ja, Stichwort guter Journalismus, dann sind wir auch ganz schnell beim nächsten. Wir bleiben in der Ukraine oder in Russland mit einem Mitarbeiter der New York Times, der in einem Artikel beschrieben hat, wie er schlussendlich Zerstörungen, vor allem an Gebäuden der Ukraine, kartografiert hat, visualisiert hat, also auch unter Verwendung vieler Methoden, die wir nutzen als OSINTer, die wir nutzen im Bereich GeoInt. Und dann halt hier nochmal eine Stufe höher gebracht durch die Nutzung von ganz, ganz vielen Tools, Gadgets und dergleichen, um das auch ansehnlich zu visualisieren. Also das Ganze hat dann auch irgendwann Eingang gefunden in eine Printversion der New York Times, also wirklich komplette Doppelseite, wo man schöne Skalen oder Balken hatte, wo in der Ukraine quasi wie viel zerstört wurde. Aber in dem Artikel, und der Autor des Artikels und der Mann, der dahinter steckt, heißt Marco Hernandez, beschreibt er einfach Schritt für Schritt mal, wie er dort vorgegangen ist. Und das ist auch wieder so ein bisschen in Leitfaden. Wie kann man da arbeiten? Wie kann man da vorgehen? Natürlich nicht mit allen Details. Also er verrät nicht alles. Aber schön durchzulesen und schön ansehnlich. Wie mache ich denn aus meiner Recherche, aus meiner Information tatsächliche Intelligence in Form eines guten Produkts?
Und das fand ich hier eben das Besondere, dass er zum einen zwar zeigt, wie hat er denn die Daten erhoben? Was für Schritte haben da mit drin gesteckt? Also wie hat er dann noch nachgeschaut, um was für Gebäude handelt es sich, die da zerstört wurden? Also hat das Ganze angereichert und das Ganze dann aber in eine schöne Visualisierung münden zu lassen, die dann eben ein für sich ein eigenständiges Intelligence-Produkt ist, was eben in der Berichterstattung dann genutzt wird. Also wirklich lesenswerter Artikel mit vielen Einblicken, wie er hier vorgegangen ist und was so vielleicht auch die ein oder andere Schwierigkeit war. Ja, dann auch mit Russland irgendwie verbunden ist ein ganz spannender Artikel in der Taz, wo dann auch zitiert wird, sowas haben wir noch nie gesehen. Und zwar gab es da eine Reihe von Faktencheckerinnen und Faktencheckern, über 800, die mit Falschmeldungen geflutet wurden. Und zwar wurden ganz viele gefälschte Videos, Fotos und Artikel verbreitet über verschiedene Plattformen, verschiedene Wege. Und dann wurden diese ganzen Faktenchecker kontaktiert, so, hey, guck mal, da ist dieser Artikel, da ist dieses Video, da ist das Foto, das müsst ihr doch mal überprüfen. Und das ist natürlich eine ganz perfide Taktik, um die einfach lahmzulegen und dann eben diesen ganzen Fakten-Checking-Prozess zu verlangsamen und vielleicht auch von Falschmeldungen, die relevant sind, ein bisschen abzulenken, so nach dem Motto, wir legen hier ein Störfeuer, fand ich ganz interessant, aber auch ein bisschen gruselig.
Ja, definitiv. Also es zeigt halt mal wieder, wenn wir es mit Organisationen, aber auch Staaten zu tun haben, die uns nicht wohlgesonnen sind, die vielleicht außerhalb des freiheitlich-demokratischen Spektrums sich bewegen, dass die natürlich ganz andere Mittel nutzen und Methoden nutzen. Und wenn man das jetzt sich im Nachgang durchliest und überlegt, dann ist es ja klar. Also es gibt jetzt die Faktencheckerinnen und Checker überall bei den Medienhäusern, und die machen auch einen sehr guten Job und das wird man nicht unterbinden können, also ihren eigentlichen Job, den sie machen. Aber wenn man die halt mit Arbeit zuscheißt, so muss ich das ja fast schon sagen, dann erzielt man ja auch etwas, dass die einfach dann irgendwann eine Kapazitätsgrenze erreicht haben und da nicht mehr normal weiterarbeiten können, weil sie halt so zugemüllt werden. Und das ist so wirklich eine neue Stufe dieser Desinformationskampagnen, die wir leider seit ein paar Jahren auch verstärkt aus Russland zum Beispiel erleben. Aber gut, gibt's auch andere Länder, die das machen, aber halt vorrangig für uns in Mitteleuropa derzeit sehr aus Russland herausgetrieben. Und wir haben ja Russland nicht das erste Mal bei uns im Podcast drin, sondern eigentlich fast in jeder Folge, wo wir irgendwelche Aktionen haben, wo wir OSINT anwenden können, um das aufzuklären. Oder halt auch mitbekommen, dass da die Gegenseite in Russland relativ pfiffig ist in ihren Gegenmaßnahmen. Also wirklich eine Spirale, die sich immer, immer weiter hochschaukelt.
Total. Und das Problem bei diesen Faktenchecks war ja schon jeher, dass wir ein Ungleichgewicht zwischen dem Aufwand des Erstellens von solchen Falschmeldungen haben und des Widerlegens. Also ein falsches Video, gefälschten Post oder irgendeine Behauptung. Habe ich schnell aufgestellt und gerade auch mit KI kann ich immer mehr erstellen oder irgendwas Photoshoppen. Das dann aber wieder zu entkräften und zu belegen, dass das eine Fälschung ist, das ist immer deutlich aufwendiger, als diese Falschmeldung in die Welt zu setzen. Und ich würde auch behaupten, es ist einfacher, irgendwelche Fake-Accounts hochzuziehen, als die dann wieder runterzubekommen, weil wenn ich mir anschaue, was ich allein für Spam-Nachrichten auf unterschiedlichen Plattformen bekomme, und die Plattform da scheinbar machtlos gegen ist, dann kann man sich das so ein bisschen ausmalen, wie das Ganze in den Bereichen Desinformationskampagnen, vielleicht sogar staatlich getriebene Desinformationskampagnen, aussehen mag.
Weißt du, was mir gerade einfällt, Samuel?
Was denn?
Wir sind jetzt schon seit über 50 Minuten am Sprechen und müssen langsam zum Abschluss kommen. Und wir haben noch 2, 3 Themen, also könnte ich jetzt erstmal oh rufen, weil wir ja tatsächlich jetzt hier ein bisschen unter Zeitdruck geraten.
Dabei müsstest und dieses, du doch eher
oh, ne? Genau, das bringt uns zum nächsten Thema. Dieser Sound ist ja vielen von uns bekannt, zumindest die von 2000 bis 2007 schon irgendwie, 2007 bis ein bisschen später im Netz unterwegs waren, mit dem ICQ-Messenger.
Ja, den gibt's ja nicht mehr. Mit dem ist es zu Ende gegangen. Ich weiß nicht, ob den überhaupt noch jemand so groß genutzt hat. Ich glaube, der war dann am Ende jetzt sogar eine russische Firma, wenn ich mich nicht ganz täusche.
Ja.
Und tatsächlich habe ich jetzt erst gelernt, dass das für ICQ stehen soll. Also ich suche dich.
Ich bin Englisch-Muttersprachler, das kannte ich schon vorher. Aber mal wieder ein Dienst, der weg ist, der vielleicht nicht ganz so viel Relevanz in der heutigen OSINT-Zeit hatte, womit wir halt groß geworden sind, und auch wieder ein Zeichen dafür, dass Dienste kommen und gehen und dass wir eigentlich immer am Ball bleiben müssen, um zu schauen, was gibt's denn Neues da draußen, was gibt's denn für einen Ersatz. Für uns nicht ganz so relevant. Die meisten Nutzer sind sicherlich schon zu anderen Plattformen abgewandert, die wir OSINTen können. Aber ja, für mich schade, weil damit bin ich tatsächlich schon so ein bisschen groß geworden.
Jetzt die Frage aller Fragen. Kennst du noch deine ICQ-Nummer?
Nee, ich bin vergesslich. Sowas kann ich mir nicht merken.
Ja, interessant ist ja, dass ICQ ganz viele, ja, so ein bisschen der Grundstein von Messengern, Internet-Messengern und sozialen Netzwerken auch ist. Also ein bisschen wehmütig ist man, aber wir haben genug Alternativen und die können einem manchmal auch ganz schön auf den Keks gehen.
Dann noch eine kleine Randnotiz, die uns aufgefallen ist, bevor wir zum OSINT Spotlight kommen. Die Info, dass jetzt Instagram zum Beispiel hingeht, wenn man ein Bild hochlädt und analysiert das auf ja die diverse Faktoren, die damit reinspielen, ob es ein KI-generiertes Bild ist oder nicht. Das fand ich relativ spannend. Da gibt's auch einen Post auf Instagram, wo jemand das erläutert und wo er versucht, das auch so ein bisschen zu umgehen. Weswegen ist das relevant und spannend? Nun, das zeigt mal wieder, was gerade Social Media Provider alles so im Hintergrund machen. Das heißt, wenn ich ein Bild hochlade und denke mir einfach, naja, die nehmen das Bild und die packen das in meine Timeline und dann kann das sich jeder angucken, dann liegen wir da falsch, weil da halt auch im Hintergrund viel, viel mehr ausgewertet wird anhand von Metadaten und so weiter und so fort. Was teilweise ein bisschen erschreckend ist. Also uns als OSINT dann vielleicht so ein bisschen klar, aber der ein oder anderen Person gar nicht wirklich so klar, was da alles rausgelesen wird. Und hier wird halt tatsächlich versucht zu erkennen, ob da KI hintersteckt oder nicht. Und wenn ich zum Beispiel mit Sockpuppets arbeite, mit Recherche-Accounts, dann ist das ein Grund, weswegen ich jedes Bild, was ich da hochlade, zum Beispiel einen Screenshot von mache und lade das hoch, um zu versuchen, Metadaten zu verschleiern und da auch mal wieder andere Screenshot-Tools oder so nutze, so dass man nicht vielleicht auch anhand der Metadaten sagen kann, ah Mensch, dieser Recherche-Account hat aber die gleichen Eigenschaften wie etwas, was der Matthias in seinem normalen Account irgendwie hochgeladen hat.
Ja, sehr wichtiger Hinweis. Tatsächlich möchte ich noch 2 Sachen ansprechen, bevor wir zum Spotlight kommen. Eine ganz kleine Sache, weil wir gerade bei dem ganzen Thema waren, was sich geändert hat bei Social Media. Und eine Änderung, die ich noch relevant fand, war, dass jetzt die Gefällt-mir-Angaben bei Twitter nicht mehr öffentlich einsehbar sind. Das heißt, man sieht nicht mehr, wer etwas geliked hat. Und auch bei einem Post sieht man nicht, wer geliked hat. Das heißt, hier fällt uns eine Recherchemöglichkeit weg. Wir müssen dann über die Kommentare gehen. Und dann hat mich eine Nachricht ereilt, die ja für mich nicht ganz so überraschend kam wie für den Rest der Welt, aber die auch eine große Wunde in der OSINT-Community reißen wird. Und zwar hat Matthias Wilson angekündigt, dass der Blog keyfindings.blog bald offline gehen wird. Matthias, was hat dich denn da geritten?
Ich habe ja schon seit Jahren nichts mehr gepostet und ich zahle jedes Jahr dafür, dass das Ding noch online ist. Und dann habe ich gedacht, komm, schmeiß das runter. Vielleicht habe ich in Zukunft irgendwann wieder die Zeit und die Lust, spannende Geschichten zu schreiben. Aber das Schöne ist ja nicht weg, ne? Denn das Internet vergisst ja nichts. Also wen es interessiert und wer sich das mal angucken möchte, der braucht einfach nur in diverse Internetarchive zu gehen und dann hat man alles das, was auf dem Blog jemals drauf war. Aber ja, im Endeffekt, der Geizhals in mir hat sich durchgesetzt. Ich mache eh nichts damit und selbst wenn das Hosting gar nicht so viel kostet, aber komm, weg damit, alte Zöpfe abschneiden und vielleicht werde ich in Zukunft mal wieder was machen. Aber es ist wirklich schwierig in der heutigen Zeit, gute, spannende Geschichten zu erzählen, die dann auch Anklang finden beim Publikum und gelesen werden. Und dann überlasse ich das derzeit einfach anderen Profis, was uns tatsächlich ja dann zu unserem Spotlight führt.
Genau, unser Osen Spotlight. Matthias, was ist es denn heute?
Wir haben als Spotlight für euch das frei verfügbare Buch Open Source Investigations in the Age of Google. Das ist ein Buch mit 388 Seiten, was sich mit dem Thema OSINT beschäftigt, aber nicht als Lehrbuch, sondern mit ganz vielen Use Cases, spannenden Use Cases, wo einfach beschrieben wird, wie hat man OSINT oder OSINT-Methoden in Ermittlungen eingesetzt. Also von dem Monitoring von Nuklearwaffen auf der Welt bis hin zu Luftschläge durch amerikanische Truppen, die dann im Nachgang OSINT-technisch aufbereitet wurden und ganz, ganz viele andere Use Cases sind da drin, wo wir wirklich namenhafte Autoren haben, die daran beteiligt sind. Und das Schöne für mich ist, und ich habe es jetzt heute schon ein paar Mal gesagt, das ist schönes, gutes Storytelling. Das ist kein Lehrbuch. Das sagt einem nicht Schritt für Schritt, wie man etwas machen soll. Das zeigt mir nicht, das sind jetzt 20 Tools und die musst du alle anklicken, sondern sind spannende Geschichten. Und tatsächlich für mich eines der besten OSINT-Bücher, die es da draußen zurzeit gibt. Und glücklicherweise kostenlos. Das ist auch nicht selbstverständlich für ein Projekt, für ein Buch dieser Größe.
Ja, auch von dem Format, du hast es angesprochen, hochkarätige Autorinnen und Autoren, das per Open Access für alle frei verfügbar als PDF, also ladet es euch runter, lest mal rein, es sind wirklich sehr interessante Einblicke in unterschiedliche Bereiche. Wie du gesagt hast, es ist kein Lehrbuch, wer OSINT lernen will, der muss auf andere Bücher zurückgreifen, auf andere Wege, Kurse oder selbst auf die Suche gehen, aber findet hier vielleicht die eine oder andere Story, die einen inspiriert und ja, anregt, OSINT auch in seinem Bereich anzuwenden. Und damit haben wir die Stunde voll gemacht. Wir reden schon lange, das heißt, wir haben mindestens so lange aufgezeichnet, wie wir auch im Vorgespräch schon vorbereitet haben. Also hier fließt viel Arbeit hinein. Matthias, es war mir wie immer eine Freude. Hier im Podcast bleibst du uns zum Glück erhalten. Und nur dein Blog wird schwerer aufzufinden sein. Aber vielleicht baut ja jemand ein Tool, Key Findings, Article Finder oder sowas.
Ach ja, das wär's ja. Für die sich nicht mit dem Archive auskennen. Hat mich gefreut, Samuel. Und darauf stoße ich auch nochmal an. Prost.
Zum Wohl. Mach's gut. Tschüss.
Ciao.
Das war OSINT Studio mit Samuel Lulaga und Matthias Wilson. Abonnieren Sie den Podcast auf osint.studio. Samuel und Matthias freuen sich über Ihr Feedback an feedback@osint.studio.